Hallo ihr Lieben, hier ist wieder ein neuer Ferien-Re-Upload für euch. Während wir und vielleicht auch ihr in der Sommerpause seid, kommen heute zwei spannende Fälle, die die Justiz an ihre Grenzen gebracht haben.
Und in beiden Fällen von heute waren es Frauen, die in die Mühlen der Rechtsprechung gerieten und bei denen bis heute unklar ist, wie schwer ihre Schuld wirklich wiegt. Wir starten mit Marianne Bachmeier.
Moin, und ich bin Nathalie Strauß. In den 80ern wird zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein Fall von Selbstjustiz auf einer landesweiten Bühne verhandelt. Ganz Deutschland fiebert mit, als Marianne Bachmeier 1983 ihr Urteil erwartet. Die 33-Jährige hat 3 Jahre zuvor den Mord an ihrer 7-jährigen Tochter Anna gerächt. Im Gerichtssaal hat sie den Mörder ihrer Tochter erschossen. Man ist hin und her gerissen zwischen dem Mitgefühl der trauernden Mutter und ihrer Straftat. Wir tauchen ein ins Leben der Marianne Bachmeier. Und keiner kann uns besser in die Welt des True Crime entführen als du, lieber Mirko.
Vielen lieben Dank und hallo Nathalie. Und danke auch an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns auch heute wieder wohlgesonnen sind und dem nächsten spannenden Fall lauschen werden. Marianne Bachmeier spaltet die Nation. Die einen feiern sie nach ihrer Tat wie eine Heldin und fühlen Empathie für die trauernde Mutter. Andere verurteilen sie schwer für die Straftat und bezweifeln, dass Marianne eine gute Mutter gewesen sei. So oder so erlebt die Frau eine Form der Anerkennung, die sie so bisher nie erfahren hat. Ihr leiblicher Vater ist Alkoholiker und verlässt die Familie, als Marianne 3 Jahre alt ist. Ihr Stiefvater ist leider in keinster Weise eine bessere Wahl ihrer Mutter. Der Mann verprügelt Marianne immer wieder, verbietet ihr, später aufs Gymnasium zu gehen. Und als sie mit 16 Jahren zum ersten Mal schwanger wird, steckt er sie ins Heim. Das Kind gibt sie zur Adoption frei.
Oh Mann, die junge Frau hat kein Zuhause und keine Ausbildung. Ihr fehlt jeglicher Halt. Auf die erste frühe Schwangerschaft folgt die nächste. Mit 18 bekommt sie ihr nächstes Kind. Auch dieses gibt sie zur Adoption frei. Das sind Details aus ihrem Privatleben, die, als sie später in der Öffentlichkeit bekannt werden, ihr Ansehen als gute Mutter für viele deutlich schmälern sollen. Mit 22 Jahren lernt Marianne dann Christian Berghold kennen. Ein Jahr später kommt die gemeinsame Tochter Anna zur Welt. Die kleine Familie zieht in Lübeck zusammen und zum ersten Mal erfährt Marianne das Gefühl von echter Geborgenheit und Liebe. Aber Mirko, wie wir alle wissen, ist das leider nur ein kurzer Glücksmoment, ne?
Tja, denn da ist sie nun, die junge Familie. Aber von Luft und Liebe allein kann man nicht leben. Marianne Bachmeier wird Kneipenwirtin und arbeitet in ihrem Lokal Tipasa, oft bis spät in die Nacht hinein. Nicht selten kommt es daher wohl vor, dass sie morgens nur schwer aus dem Bett kommt. So auch am 5. Mai 1980, dem Tag, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Es ist spät geworden. Nach ihrer Schicht in der Kneipe ist die 30-Jährige mitten in der Nacht ins Bett gefallen. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat der Unterricht ihrer 7 Jahre alten Tochter längst begonnen. Jetzt ist es sowieso zu spät. Marianne erlaubt Anna, den Schultag zu schwänzen und zum Spielen rauszugehen. Vielleicht hat sich die müde Mutter noch einmal hingelegt und vertraut darauf, dass ihre Tochter in die Nachbarschaft zu einer Freundin geht. Sie irrt sich. Marianne soll ihre kleine Anna nicht mehr lebendig wiedersehen.
Oh Gott, da geht bei mir direkt das Kopfkino los, ja? Was ist, wenn Marianne nicht verschlafen hätte? Was, wenn sie Anna doch in die Schule geschickt hätte? Was, wenn sie mit ihr gespielt hätte und Anna nie aus dem Haus gegangen wäre? Was wäre, wenn? Ja, diese Fragen müssen Marianne danach unglaublich verfolgt und gequält haben. Wie grausam müssen diese Schuldgefühle dieser jungen Mutter bloß gewesen sein?
Die 7-jährige Anna ist dem 35-jährigen Fleischer Klaus Grabowski in die Hände gefallen. Der Mann soll sie bei sich zu Hause mehrere Stunden festgehalten und schließlich mit einer Strumpfhose erdrosselt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er die gefesselte Leiche des Mädchens in einen Karton gepackt und am Ufer eines Kanals in einer Mulde abgelegt. Später soll er die Leiche in ein Loch gelegt und mit Erde bedeckt haben. Er hat die Tat später am Tag seiner Freundin gebeichtet, die daraufhin zur Polizei geht. Noch am selben Abend wird Klaus Grabowski in einer Gaststätte festgenommen. Bei der Vernehmung gesteht der Mann die Tötung, streitet aber sexuellen Missbrauch ab.
Klaus Grabowski ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und saß wegen pädophiler Neigungen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das durfte er nur verlassen, weil er sich freiwillig einer Kastration unterzogen hat. Mirko, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich durchgeführt wird oder wurde und anscheinend strafmildernd ist. Zudem hat es ja nicht mal geholfen.
Nein, Nathalie, das hat es ganz offensichtlich nicht. Beziehungsweise hätten seine Triebe dadurch vielleicht unterdrückt werden können, wäre später nicht eine Hormonbehandlung bei ihm durchgeführt worden. Die hat dazu geführt, dass sein sexuelles Empfinden wieder gesteigert wurde. Auch hier steht wieder der Satz, was wäre wenn über allem, und gibt uns natürlich keine klare Antwort. Die kleine Anna machen diese Überlegungen nicht wieder lebendig. Ihre Eltern Marianne und Christian reichen erfolglos eine Strafanzeige gegen den Urologen ein, der die Hormonbehandlung bei Grabowski durchgeführt und somit ihrer Meinung nach dessen Gefährlichkeit wiederhergestellt hat. Nach dem Tod des kleinen Mädchens werden die Eltern nicht nur in tiefe Trauer, sondern großen Frust und Fassungslosigkeit gestürzt.
Es beginnt mit dem vorbestraften Sexualstraftäter, der in ihrer unmittelbaren Nähe lebt und ihrer Tochter zur Gefahr wird. Mit dem Prozess gegen den Mörder wird es vor allem für Marianne immer unerträglicher. Nicht mal ein Jahr vergeht bis zum ersten Prozesstag. Und bis dahin geht die Mutter durch die absolute Hölle.
Wie wir wissen, hat sie ihre ersten beiden Kinder zur Adoption freigegeben. Die jüngste Tochter, die sie bei sich behalten hat und bei der sie vielleicht jetzt alles richtig machen möchte, hat sie nun auf die grausamste Art und Weise verloren. Nach dem Mord gibt sie Annas Körper zur Obduktion frei. Später wird Marianne von einem Psychiater gefragt, ob sie den Mörder ihrer Tochter umgebracht hat, weil sie selbst Schuldgefühle hätte. Das verneint sie und schreibt einen wütenden Brief an den Arzt in ihr Tagebuch. Wenn es ein Schuldgefühl gegeben hat, dann, dass sie den leblosen Körper ihrer Tochter nicht vor der Obduktion bewahrt hat. In einem Interview liest Marianne aus ihrem Tagebuch vor. Ich zitiere: Ich hätte hingehen müssen in dieses gruselige Institut, hätte die Schwingtüre aufstoßen müssen, geradewegs auf den Aluminiumtisch zustürzen müssen, auf dem sie ihr eben die Augen mit Pinzetten aufreißen. Die für immer geschlossenen Augen, um aufschreiben zu können, dass sie blau waren. Mein Gott, wem nutzt das zu wissen, dass sie blau waren? Außer mir. Welcher Wahrheitsfindung wird hier gedient? Ich hätte sie vom Tisch nehmen müssen, ihren Folterinnen entreißen und sie in die mitgebrachte Decke hüllen. Denn sie liegt dort nackt und dann mit ihr zusammen aus der Schwingtür hinausgehen müssen. Ich hätte mit ihr sprechen müssen, ihr sagen müssen, wie die Welt ohne sie aussieht. Dass sie immer noch ein Aussehen hat, diese Welt. Auch ohne sie, wenn auch ganz anders. Ich hätte sie fest an mich drücken müssen, um ihr die Angst zu nehmen vor dem, was auf sie zukommt. Die Ewigkeit. Stattdessen ließ ich sie zerschnibbeln. Nennen Sie es ruhig Schuldgefühle, Herr Doktor. Es ist viel mehr. Es ist eine nicht wieder gutzumachende Schuld.
Es zerreißt mir wirklich das Herz. Na, das muss man sich einmal vorstellen. Dein eigenes Kind wird ermordet, vielleicht sogar sexuell missbraucht. Und nach der Tat kannst du erstmal kein Grab besuchen und hast das Gefühl, dass dein Kind keine Ruhe finden kann. Du selbst willst vielleicht auch einfach nur trauern, aber stattdessen wird alles im wahrsten Sinne des Wortes zerstückelt und auseinandergenommen. Und dann endlich der Prozess. Jetzt soll der Täter für seine Straftat bestraft werden, aber auch hier geht es weiter. Und zwar auf Kosten der toten Tochter.
Klaus Grabowski steht im März 1981 vorm Landgericht Lübeck. Eine Aussage seinerseits steht im Raum. Anstatt frei heraus zuzugeben, dass er die kleine Anna entführt, womöglich missbraucht und ermordet hat, kommt er zunächst mit einer Geschichte um die Ecke, die unglaublich ist. Er behauptet, das Mädchen sei aus freien Stücken zu ihm gekommen, um ihn zu erpressen. Eine Mark wollte sie von ihm haben, ansonsten würde sie rumgehen und erzählen, er habe sie angefasst. Aus Angst, diesmal unschuldig in eine Anstalt zu kommen, habe er sie erwürgt. Diese Aussage lässt die Eltern der Kleinen fassungslos auf ihren Stühlen im Verhandlungssaal zurück. Kurz vorm dritten Verhandlungstag soll Marianne Bachmeier auf dem Flur gehört haben, dass Klaus Grabowski erneut eine Aussage machen möchte. Außerdem ist der Gerichtsmediziner Otto Pribilla geladen. Er soll den Obduktionsbericht abgeben. Aber so weit soll es nicht kommen. Marianne will auf keinen Fall, dass über ihre Tochter noch einmal Lügen verbreitet werden. Sie beschließt zu handeln.
Und so wird der Gerichtsmediziner Pribilla an diesem Tag keinen Bericht abgeben. Er ist lediglich vor Ort, um den Tod des Angeklagten festzustellen. Alles geht verdammt schnell.
Es ist kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Gerade haben zwei Wachtmeister Klaus Grabowski aus der Untersuchungshaft in den Saal des Gerichts gebracht. Der Angeklagte setzt sich auf seinen Stuhl mit Blick nach vorn, auf den noch leeren Richtertisch. Seinen Rücken wendet er dem Zuschauerraum zu. Er sieht seine Mörderin nicht kommen. Die dunkelhaarige junge Frau, schick gekleidet im schwarzen Tuchmantel, tritt hervor. Sie zieht eine Pistole, eine Beretta 70 aus ihrer Tasche. Sie zielt und schießt. 8 Schüsse fallen. 6 der Geschosse mit Kaliber 5,6 mm treffen Klaus Grabowski in den Rücken. Der Mann ist sofort tot. Marianne Bachmeier wird festgenommen und wird über Nacht zur Berühmtheit.
Mitleid mit ihren Opfern hat wohl keiner. Ganz im Gegenteil. Zunächst wird Marianne von vielen als Heldin gefeiert. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte. Ganz Deutschland schaut zu. Wird sie als Mörderin verurteilt? Es ist wohl eine Kombination aus dem Mitgefühl für die Mutter, der Wut auf den Täter, aber auch die Attraktivität von Marianne Bachmeier, die im Gesamtbild der Grund sind, warum die meisten Menschen Sympathie für sie empfinden. Marianne macht sich verdammt gut auf den Titelbildern der Zeitung. Eine schlanke, junge Frau mit glatten, mittellangen, dunkelbraunen Haaren. Für ihr Aussehen kann sie natürlich nichts. Aber es ist wohl leichter, mit so einer gut aussehenden und natürlich wirkenden jungen Frau mitzufühlen, als mit einer möglicherweise unausgeschlafenen, optisch heruntergekommenen Kneipenwirtin. Sie verkauft die Rechte an ihrer Lebensgeschichte für rund 250.000 Mark an den Stern. Jetzt geht es nicht mehr nur um die trauernde Mutter, sondern um den Menschen. Marianne Bachmeier. Je bekannter Marianne wird und je mehr die Menschen über sie erfahren, desto weiter gehen die Meinungen zu ihr auseinander.
Das Bild der perfekten Mutter, die um ihr Kind trauert, wird unter anderem geschmälert, als herauskommt, dass sie bereits 2 Kinder hat. Zudem behauptet Marianne, aus dem Affekt heraus geschossen zu haben. Es sei eine Kurzschlusshandlung gewesen. Wer aber bringt eine geladene Waffe mit in einen Gerichtssaal, ohne die Absicht zu haben, diese zu benutzen? Wie kann es sein, dass eine ungeübte Schützin so ruhig bleibt und so treffsicher ist? Die beste Freundin von Marianne Bachmeier sagt später, dass Marianne vor dem Prozessbeginn sehr wohl Schießübungen gemacht hat. Heimlich im Keller unter ihrer lauten Kneipe, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. 10 Monate sind zwischen dem Tod von Anna Bachmeier und der Verhandlung gegen Grabowski vergangen. 10 Monate, in denen Marianne Bachmeier durch die Hölle gegangen sein muss. Lange genug, damit sich Trauer in Hass verwandeln und ein Racheplan geschmiedet werden kann. Im November 1982 beginnt der Prozess gegen Marianne. Die Anklage lautet zunächst auf Mord. Am Ende verurteilt sie das Landgericht im März 1983 allerdings wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu 6 Jahren Haft. Schon 2 Jahre später kommt sie frei. Ihre Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt.
Mittlerweile ist Marianne nicht mehr mit dem Vater von Anna zusammen, sondern heiratet noch im Jahr ihrer Entlassung einen Lehrer und zieht aus Deutschland weg. Nichts hält sie mehr in dem Land, in dem sie so viel gelitten und verloren hat. Erst geht sie nach Nigeria, später, nach ihrer Scheidung 1990, nach Sizilien. Hier pflegt sie Sterbende in einem Hospiz und schreibt an ihrer Autobiografie. Auch wenn der Wirbel um sie nachgelassen hat, gibt sie bis Mitte der 90er Jahre immer wieder Interviews und tritt im Fernsehen auf.
Im September 1995 ist Marianne Bachmeier in der Talkshow Fliege im Ersten zu Gast. Hier gesteht sie, dass sie Klaus Grabowski keineswegs im Affekt, sondern nach reiflicher Überlegung erschossen habe. Sie wollte es nicht zulassen, dass dieser weiter Unwahrheiten über Anna verbreitet und hat es als ihre Pflicht angesehen, Recht über ihn zu sprechen.
Ich denke und hoffe, Marianne hat mit den Jahren ihren Frieden gefunden. Und egal, was man von ihr halten mag, ein gewisses Grundverständnis und Mitgefühl wird wohl jeder mit dieser Frau haben. Ihr Leben ist gezeichnet von viel Gewalt, Ablehnung, Verlust und einer Zurschaustellung in der Öffentlichkeit. sowohl von der positiven als auch von der negativen Seite. Nur ein Jahr nach dem TV-Auftritt bei Fliege stirbt Marianne Bachmeier im Alter von 46 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit der Krebsdiagnose ist sie zurück in ihre alte Heimat gezogen und ist in einem Lübecker Krankenhaus gestorben. Marianne Bachmeier ist neben dem Grab ihrer Tochter beigesetzt worden.
Was für eine Frau. Egal, ob man nun mit ihr sympathisiert oder sie für berechnend und scharf auf den ganzen Medienrummel gehalten hat. Der Fall Marianne Bachmeier hat Justizgeschichte geschrieben. Ich bin selbst Vater einer mittlerweile erwachsenen Tochter und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich in einer solchen Situation gehandelt hätte. Aber bei allem Verständnis für die Trauer und Wut, man darf so ein Verhalten natürlich nicht rechtfertigen und legitimieren, denn für solche Fälle gibt es Gesetze und Selbstjustiz kann nun mal nicht der richtige Weg sein. Sonst würden wir in einer Anarchie leben, in der jeder selbst bestimmen kann, was richtig und falsch ist. Aber Natalie, wie siehst du diesen Fall? Was beschäftigt dich dabei? Hast du Verständnis für die Frau oder ist sie für dich eine Kriminelle?
Ich finde es total schwierig, weil normalerweise würde ich dir auch total zustimmen und sagen, Selbstjustiz ist keine Lösung und ich würde auch niemals dazu raten, es gutheißen oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber in diesem Fall ist Marianne Bachmeier aus emotionaler Sicht für mich keine Kriminelle, sondern einfach nur eine Mutter. Ja, diese Bestie hat ihr Kind brutal aus dem Leben gerissen und besitzt dann noch die Frechheit, derartig über ihre Tochter zu reden. Also das macht mich ja jetzt hier von außen so viele Jahre später noch unglaublich wütend. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie viel Wut und auch Hilflosigkeit das in der Mutter hervorgerufen haben muss. So oder so ist es fast schade, dass sich dieser Klaus Grabowski nicht seiner Tat stellen musste. Wir werden also nie erfahren, was wirklich an diesem 5. Mai 1980 passiert ist. Das Wissen hat er mit ins Grab genommen.
Sicher ist auf jeden Fall, dass man aus dem Fall gelernt hat. Denn heute sind die Sicherheitsvorkehrungen deutlich höher. Heute könnte Marianne Bachmeier nicht einfach so mit einer geladenen Waffe in den Saal gehen und einen ungeschützten Angeklagten erschießen. Bei allem Hass, bei aller Wut und bei aller Trauer, Selbstjustiz ist und bleibt eine Straftat. Auch wenn man die Gefühle der Mutter nachvollziehen kann. Das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
Bei Tatort Deutschland Spezial.
Euer Mirko.
Und eure Natalie.
Den spannenden Fall von Selbstjustiz in Deutschland haben wir mit dem Archiv der Bild-Zeitung erzählt, sowie Auszügen aus Artikeln der Welt, der Hamburger Morgenpost und dem Deutschlandfunk-Kalenderblatt. Außerdem haben wir uns die Spiegel-Reportage Der Fall Marianne Bachmeier angesehen, die Reportage Marianne Bachmeier – Selbstjustiz im Gerichtssaal und das Gesellschafts-Crime-Format von Funk – Der Fall. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serdar Deniz.
Soweit der Fall Marianne Bachmeier. Jetzt geht es in der Zeit knapp 20 Jahre zurück. Es geht um zwei Leichen und die Rolle der Politik in einem der mysteriösesten Morde der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Da sind wir wieder mit einem spannenden Fall. Ich bin Mirko Kasimir und ich freue mich, dass ich heute Natalie Strauß an meiner Seite habe.
Mirko, das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Und heute haben wir eine Geschichte, die hat von allem zu viel. Eine schöne Frau, Reichtum, Sex, Lügen, Schüsse, Aufregung, Justizirrtümer und vielleicht sogar Geheimdienstschmutz und eine Waffenhandel-Connection.
Tja, das klingt nach einem spannenden Krimi, würde ich sagen. Der Fall wurde übrigens benannt nach der angeblichen Täterin. Und die heißt Vera Brühne.
Bevor wir mehr über sie erfahren, schauen wir uns die Gute erstmal an. Vera Brühne sieht in den 1960er Jahren aus wie eine Ü50-Traumfrau vieler Deutscher. Sie trägt ihr strohblondes, gelocktes Haar meist offen, ist schlank und sportlich. Sie hat große, wache Augen, eine wohlgeformte Nase und einen vollen Mund. Vera Brühne kann mitreißend humorvoll gucken, aber auch dramatisch ernst. Jetzt aber Schluss mit den Äußerlichkeiten.
Vera wird am 6. Februar 1910 als Vera Maria Kohlen in Essen geboren. Ihr Vater Ludwig Kohlen ist Bürgermeister des Ortes von Kreileite, der später ein Stadtteil von Essen wird. Ihre beiden Brüder studieren Jura. Vera dagegen darf nur eine Haushaltsschule besuchen.
Boah, wow, die gute alte Zeit.
Ja, leider die schlechte, nicht gerade frauenfreundliche Zeit, geprägt von verstaubten Rollenbildern. Naja, zurück zum Fall. Vera Kohlen heiratet 1937 den Schauspieler Hans Kossi. Bürgerlich lautet der Nachname übrigens Kosiolkowski. Den müssen wir uns für später merken. 1941 kommt Tochter Silvia zur Welt. Und 1943 sorgt der Krieg für eine erste dramatische Wendung in Veras Leben.
Ihr Mann hat den Handwerker Johann Fehrbach auf das Grundstück der Familie bestellt, weil dort ein Luftschutzbunker gebaut werden soll. Bei einem Bombenangriff wird das Haus zerstört. Fehrbach rettet Vera und ihre Tochter und nimmt sie bei sich zu Hause auf.
Schon in dieser Zeit leben Vera und Fehrbach offenbar für eine Weile in einer Art Beziehung. Aber ihre Ehe mit Kossi, alias Kosiolkowski, wird erst 1953 geschieden. Vera zieht in der Zwischenzeit nach München, hält aber Kontakt zu Fehrbach.
Sie heiratet den Handwerker aber nicht, sondern den Filmkomponisten Lothar Brühner. Ich kann mir das ein Stück weit vorstellen. Ich meine, wenn du nur zur Haushaltsschule gehen darfst, dann achtest du natürlich darauf, dir einen wohlhabenden Mann zu angeln. Der Brühne ist übrigens auch nur ein Jahr nach der Scheidung von Vera mit 58 Jahren gestorben.
Im Jahr ihrer Scheidung kommt es für Vera Brühne zu einer schicksalhaften Begegnung. Sie besitzt mehrere Eigentumswohnungen. In einer davon in München-Schwabing wohnt sie selbst. Schließlich kommt sie aus einer gutbürgerlichen Familie und verfügt über die gerichtlich getrennten Mittel aus zwei Scheidungen. Aber trotzdem muss regelmäßig Geld in die Kasse.
Im spießigen Vokabular der 50er und 60er sagt man wohl, sie bietet sich wohlhabenden Herren als Begleitung an. Dass das gut funktioniert, zeigt die schicksalshafte Begegnung, die Mirko angekündigt hat.
Im Sommer 1957 kommt sie in einer Gaststätte mit dem geschiedenen Gynäkologen Dr. Otto Braun ins Gespräch. Der Mann ist 16 Jahre älter als sie. Begleitet wird er an diesem Abend von Elfriede Kluh. Sie ist 46 Jahre alt und führt seinen Haushalt. Und nach allem, was später ermittelt wird, ist sie auch seine Partnerin.
Schon hier fängt es mit den etwas sehr schrägen menschlichen Beziehungen an. Denn Elfriede Kluh verlässt das Lokal, während Braun und Vera sich prächtig unterhalten. Da entsteht eine Art Dreieck oder sogar Viereck. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen auseinanderzudröseln.
Braun überlässt Vera Brühne einen gebrauchten VW Käfer und er bittet sie, ihm an zwei Abenden in der Woche zur Verfügung zu stehen. Angeblich nur als Fahrerin. Dafür bekommt Vera 200 Mark im Monat.
Man muss dazu sagen, dass dieser Dr. Braun für damalige Verhältnisse stinkreich sein muss. Der Mann betreibt eine Kassenarztpraxis in München und hat eine Villa in Pöcking am Starnberger See. Außerdem gehören ihm zwei Mietshäuser in München und eine Finca in Spanien. Läuft bei ihm.
Und wie du schon richtig sagtest, das Beziehungsgeflecht ist sehr spannend. Denn auch mit der Verwalterin dieses spanischen Besitzes in Lloret de Mar hat Braun offenbar eine Beziehung laufen. Die Frau heißt Katja Hinze und Braun hat sie als Erbin der Finca in seinem Testament festgelegt.
Wie sich später zeigt, besitzt Braun auch Schusswaffen. Er soll nie ohne aus dem Haus gegangen sein.
Man könnte übrigens einen eigenen Podcast über diesen Otto Braun machen. Er kam aus einer Familie von Geheimdienstlern der Nazi-Zeit. Braun selbst arbeitete in der NS-Diktatur als Arzt für die Allianzversicherung. Da soll er ein Ehepaar mit gefälschten Attesten vor der Zwangsarbeit gerettet haben.
Da gibt es sogar noch ein spannendes Nebengleis. Braun war mit der früheren Geheimagentin Sonja Bletschacher befreundet. Sie wurde 1954 tot mit einer Schusswunde aufgefunden. Die Polizei legte den Todesfall aber später als Suizid zu den Akten.
Wie bereits am Anfang angekündigt, in dieser Geschichte gibt es von allem zu viel. Vor allem zu viele enge Beziehungen. Und das bedeutet eine Menge Streitpotenzial.
Ende der 50er Jahre hält Otto Braun offenbar immer größere Stöcke auf die schöne Vera Brühne. Im Oktober 57 fährt er mit ihr zur Finca in Lloret de Mar.
Und im Jahr darauf feuert er Katja Hinze als Verwalterin und streicht sie aus dem Testament. Neue Erbin, Vera Brühne. Das ganze Beziehungsdurcheinander entzweit die Familie Braun. Weihnachten 1959 zerstreiten sich Otto Braun und sein damals 29-jähriger Sohn Günther, der in München ebenfalls als Arzt arbeitet. Von ihm werden wir noch hören.
Wir sind jetzt im Jahr 1960. Braun entschließt sich, die Finca in Spanien zu verkaufen, aber dazu kommt es erst gar nicht. Anfang 1960 zeigt sich auch, in Vera Brühnes Leben spielt immer noch Johann Fehrbach eine Rolle. Wir erinnern uns, Das ist ihr Retter aus dem Krieg. Die beiden sind Ende Februar zusammen beim Karneval in Köln.
Nathalie, bevor wir zum April 1960 kommen, lassen wir das Gemälde nochmal auf uns wirken. Wir haben den reichen Arzt Dr. Braun, der erst kürzlich seine Geliebte und Erbin Katja Hinze in die Wüste geschickt hat. Er hat aber noch eine enge Beziehung zu seiner Haushälterin Elfriede und zu seiner angeblichen Chauffeurin Vera.
Die wiederum immer noch Kontakt zu ihrem langjährigen Gefährten Johann hält. Nicht vergessen sollten wir in dieser Aufzählung die Kinder. Veras Tochter Silvia Kosiolkowski ist gerade 19 Jahre alt und macht sich in München als Partygirl den Namen. Brauns Sohn Günther arbeitet als Assistenzarzt in der Stadt und hat sich gerade erst mit dem Vater überworfen.
Im April 1960 ist Vera viel unterwegs. Unter anderem besucht sie vom 8. bis 13.04. ihre Mutter in Bonn. Die ist ebenso krank wie damals gerade ihr Dauerbekannter Johann Fehrbach, den sie am 13. April in Köln besucht.
All diese Daten werden später aus gutem Grund festgehalten. Auch, dass Vera Brüne am 14. April aus NRW nach München zurückkehrt und dort ein Auto abholt, das Braun für sie geordert hat.
Mitte April stimmt etwas nicht rund um die Braunsche Villa in Pöcking. Das fällt dem Arbeiter Uli Schauer auf, der sich um den Garten kümmert. Und es alarmiert Brauns Sprechstundenhilfe Renate Meyer und ihren Freund Hans-Joachim Vogel. Weil sie Braun nicht ans Telefon kriegen, fahren sie nach Starnberg.
Renate Meyer und Hans-Joachim Vogel melden sich am 19. April 1960 spätabends um 23.45 Uhr bei der Polizei in Feldafing, weil bei ihrem Kontrollbesuch in Pöcking niemand aufgemacht hat.
Zwei Streifenbeamte fahren zur Villa und öffnen sie. Sofort stoßen sie auf die Leiche von Braun, der mit einer Schusswunde an der Schläfe an der Heizung in der Diele liegt. Ein Inspektor, der später dazu stößt, findet im Keller schließlich auch die Leiche von Elfriede Kluh. Auch sie weist eine Eintrittswunde auf, und zwar am Genick.
Wenige Tage später sind Justiz und Gerichtsmedizin bereit, den Fall zu den Akten zu legen. Offenbar hat Dr. Braun erst Elfriede erschossen und dann sich selbst. Nennt man erweiterter Suizid im Amtsdeutsch. Der Fall und beide Toten werden begraben. Aber beide werden wiederkommen.
Denn Sohn Günther Braun will die Geschichte vom Selbstmord nicht wahrhaben. Erst recht nicht, als Vera das Haus in Lorette-Mar erben soll. Günther erwirkt bei der Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme der Ermittlungen und die Exhumierung der Leichen.
Bei der Autopsie der Leiche von Braun stellt sich heraus, er hat zwei Schusswunden am Kopf, kann sich also gar nicht selbst getötet haben. Und so werden Vera Brüne und Johann Fehrbach im Oktober 1961 verhaftet.
25. April 1962. Vor dem Landgericht München II beginnt der Prozess. Wegen der vielen Schaulustigen und Fotografen bricht in der Umgebung der Verkehr zusammen. Den Vorsitz hat ein Dr. Klaus Seibert. Insgesamt werden drei Berufsrichter und sechs Laien über den Fall urteilen. Und schon vor der ersten Anhörung sieht es nicht gut aus für Vera Brüne.
Da ist dieser unfassbare Klopper mit ihrer Tochter Silvia. Die war zum Tatzeitpunkt in England. Sie behauptet aber noch vor Prozessbeginn gegenüber Reportern und der Polizei, dass Vera ihr gegenüber dem Mord gestanden hat. Genauer gesagt, dass sie Johann Fehrbach dazu gebracht habe, Otto Braun und Elfriede Kloh zu erschießen.
Fehrbach wiederum wird von einem Häftling namens Siegfried Schramm belastet, mit dem er in U-Haft saß. Schramm sagt, Fehrbach habe ihm gegenüber mit dem Mord in Pöcking geprahlt.
Im Prozess nimmt immerhin Veras Tochter Silvia ihre Aussage zurück. Aber schwer wiegen die Geschichten, die Brauns Sohn Günther und Sprechstundenhilfe Renate Meyer beisteuern. Die beteuert, Fehrbach habe sich am Tattag Zutritt zur Villa verschafft, weil er sich als Kaufinteressent für die Finca in Spanien ausgab.
Diese Version soll auch ein getippter Brief stützen, den Sohn Günther als Beweisstück präsentiert. Das Schreiben war angeblich von Braun an Elfriede gerichtet und kündigte den Besuch eines Herrn Dr. Schmitz an.
Das muss man vielleicht so erklären. Laut Sohn Günther wollte Vera Brüne ihrem Freund Johann Zugang zu Braun verschaffen. Deshalb kündigte sie ihn als Kaufinteressenten Dr. Schmitz an, der nach Pöcking kommen würde.
Das Gericht hält am Ende Folgendes für die Wahrheit. Vera Brüne und Johann Fehrbach verschafften sich am 14. April 1960 mit der Geschichte vom geplanten Hauskauf Zugang zur Villa in Pöcking und erschießen Otto Braun und Elfriede Kluh. Todeszeitpunkt Brauns sei folglich der gleiche Tag um 19.45 Uhr gewesen. Die Angeklagten werden am 4. Juni 1962 wegen gemeinschaftlichen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ein Fehlurteil?
Zumindest ein Urteil, das heute niemand mehr so in Deutschland fällen würde. Da waren sich Jahre später eigentlich alle einig.
Dafür gibt es auch viele gute Gründe und der stärkste ist der Todeszeitpunkt. Die Gerichtsmedizin und das Gericht legen sich auf den Abend des 14. April fest. Spätere Überprüfungen ergaben aber den 20. April. Da war Vera Brühner aber gar nicht im Raum München, sondern von Zeugen bestätigt in Bonn.
Auch der angeblich bei den Toten gefundene Brief, der auf blaues Papier getippt war, darf als zweifelhaft gelten. Das Schreiben hatten keinesfalls Polizisten am Tatort gefunden, sondern Sohn Günther überreichte es dem Gericht.
Ja, das ist übrigens auch der gleiche Günther, der an Veras Stelle die Finca in Lorette Mar erbte.
Der Fall Vera Brühner hat also Rechtsgeschichte geschrieben, weil er so schlampig verhandelt wurde. Aber neu aufgenommen wurde er trotz allem nicht. Vielmehr wurde Vera Brühner nach 18 Jahren Haft im Jahr 1979 vom bayerischen Ministerpräsidenten Strauß begnadigt.
Sie zog danach in ihre alte Wohnung zurück. Sie starb 2001 im Krankenhaus, immerhin im Alter von 91 Jahren. Aber Mirko, wenn wir mal annehmen, dass sie unschuldig war, wer war es dann?
Tja, Nathalie, weil Braun so eine schillernde Figur war, gibt es da so einige Theorien. Zum Beispiel soll er in illegalen Waffenhandel verwickelt gewesen sein und machte sich so vielleicht Feinde. Braun wurde zum Beispiel mit einem Bestechungsskandal in Verbindung gebracht, bei dem es um Schützenpanzer ging. Und einer der Akteure dabei war ein gewisser Werner Repening. Und rate mal, wessen persönlicher Referent der war.
Boah, keine Ahnung.
Tja, er war die rechte Hand von Franz Josef Strauß. Also dem Ministerpräsidenten, der Vera Brühner begnadigt hat.
Puh, also hatte der vielleicht ein schlechtes Gewissen? Kann es sein?
Tja, wer weiß das schon? Alle, die was dazu sagen könnten, sind längst tot.
Das ist echt ein krasser Fall. Mit vielen Zutaten. Zu vielen, um ehrlich zu sein. Wir haben ihn erzählt mit den Einträgen aus dem Fallarchiv des Axel Springer Verlages sowie mit älteren Artikeln der Abendzeitung und des Münchner Merkurs. Gute Orientierung bietet auch die Chronik, die der Online-Rezensent Dieter Wunderlich zusammengestellt hat. Einen Link dazu gibt's natürlich in den Shownotes.
Aufnahme und Skript Stefan Netzeband. Schnitt Antonia Heyer. Postproduktion durch die Workworld Studios München. Bis bald, euer Mirko.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Eure Nathalie. Und dieses Mal haben wir ganz am Ende auch noch eine Einzelheit, sozusagen als Hidden Track. Ein unfassbares Detail. Mirko.
Am Morgen nach dem Leichenfund in Pöcking war der Dackel von Otto Braun gefunden worden. Jemand, wahrscheinlich der oder die Mörder, hatten ihn in einem Kellerraum weggesperrt. Und der Kommissar, der am nächsten Morgen eintraf, der erschoss den armen Hund und ließ ihn auf dem Gelände begraben.
What? Das ist unfassbar.
Ja, ich würde sagen, der ganze Fall ist unfassbar.
Was soll das? Was sollen wir was? Vielleicht hätte der Hund noch irgendwelche Beweisstücke gehabt. Ein Bekennerschreiben.
Soweit unser Sommerspezial für heute. Für nächste Woche haben wir euch zwei äußerst knifflige Cold Cases vorbereitet.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.